bona amahipi ekikini umdlalo wamahipi esowethu hey hey ekikini esowethu
In der letzten Sendung von «Die Hälfte des Äthers» haben wir eine Sendung von der Sonja und der Rita aus dem letzten Jahr wiederholt, «Frauen in Südafrika». Sie haben hier die mehrfache Unterdrückung der schwarzen Frau in Südafrika dargestellt und die Entwicklung des Widerstands der Frauen dokumentiert. Wir möchten diese Sendung mit einer zweiten ergänzen, in der ein Lebensbericht von einzelnen schwarzen Frauen aus Südafrika zu hören sind. Die Texte sind die meisten einem Buch entnommen, einem Buch von Beata Littmann. «Wir schaffen uns ein freies Land, Frauen in Südafrika». Das Buch ist in diesem Jahr auf Deutsch bei Luchterhand herausgegeben worden. Beata Littmann ist eine weisse Südafrikanerin, die 1963 aus politischen Gründen ins Exil gegangen ist. Sie hat früher bei der Zeitung «New Age» gearbeitet, die am ANC nahegestanden ist. Nach Jahren ist sie dann wieder einmal zurückgegangen als Journalistin und hat unter anderem Interviews mit Frauen gemacht, die in diesem Buch gekürzt und ausgewählt zu lesen sind. In der Einleitung schreibt sie dazu: «In den folgenden Interviews kommen mit einer Ausnahme Frauen zu Wort. Ich hatte keine besonderen Kriterien der Auswahl. Sie kam durch Zufall, praktische Möglichkeiten und persönliche Entscheidungen zustande. Mehrheitlich habe ich schwarze Frauen interviewt. Sie leben zumeist in der Stadt und sie wissen sehr genau, was es heißt, als Arbeiterinnen, als Schwarze und als Frauen unterdrückt zu werden. Manche sind am Kampf um politische Veränderungen beteiligt. Aber natürlich gehen die Meinungen über den Weg in die Freiheit auseinander. Es gibt Feministinnen unter ihnen, die offen und selbstbewusst auftreten und sich bei männlichen wie weiblichen Arbeitskollegen Respekt zu verschaffen wissen. Viele Feministinnen kämpfen für die rechtliche Gleichstellung der Frauen in Wohnungs-, Geld- und Erbschaftsangelegenheiten, und zwar nicht nur im städtischen Leben, sondern auch in den Stammesbeziehungen. Das tägliche Leben der schwarzen Frauen in Südafrika ist bestimmt von festen Regeln, scheinbar unabänderlichen Gesetzmäßigkeiten, die seit Jahrhunderten von Jahren das Gleiche besagen. Wenn du schwarz bist und auch noch eine Frau, dann hast du nichts Besseres zu erwarten. Du bist nicht gleichgestellt und du hast keine Rechte. Aber die Frauen, die so offen mit mir sprachen, sie sind nicht duldsam und opferbereit, sondern sie akzeptieren ihre Rolle nicht länger. Und sie sitzen keineswegs mutlos da und falten die Hände im Schoß. Wir haben uns in dieser Sendung auf Text aus dem Buch von Beata Littmann beschränkt, obwohl es noch mehr und andere Texte über Frauen in Südafrika gab. Wir geben am Schluss der Sendung noch ein paar Hinweise auf weitere Bücher. Noch eine Bemerkung zu diesen Texten im Voraus, die ich wichtig finde. Es sind nicht auf direktem Weg die schwarzen Frauen aus Südafrika, die da schreiben und uns da aus ihrem Leben erzählen. Es sind zwischen Ihnen und uns ein ganzer Haufen Vermittler und Vermittlerinnen. Als erstes ist mal klar, die Frauen sind befragt worden von einer weissen Südafrikanerin. Und die Interviewsituation prägt schon sehr, wie und was Frauen erzählen. Die Auswahl, die Beata Lippmann getroffen hat, ist zufällig, wie sie selber schreibt. Und das Umschreiben und Kürzen der Gespräche ist eine weitere Prägung. Ein weiterer Schritt ist sicher auch der Einfluss vom Verlag, das Lektorat. Und dann als weiteres die Übersetzung auf Deutsch. Da kann man zum Beispiel schon feststellen, in Englisch heisst das Buch «We make freedom». Und auf Deutsch heisst es «Wir schaffen uns ein freies Land». Und als weiteres kommen dann die Prägungen, die wir, die diese Sendung gemacht haben, da reingegeben haben, die Auswahl, die wir getroffen haben, aus dem Buch zum Beispiel. Und jetzt werde ich es auch noch vorgelesen am Radio. Christine, die diesen Text gelesen hat, hat am Anfang ein bisschen Mühe gehabt. Sie hat gesagt, ich kann das nicht lesen, ich habe die falsche Stimme, ich kann nicht die richtige Atmosphäre vermitteln. Und es war nachher für sie dann klar gewesen, dass sie es nur auf eine relativ neutrale Art kann lesen kann. Die Tatsache von so vielen Zwischenschritten, es gibt noch mehr als die, die ich jetzt hier erwähnt habe, ist nichts Außergewöhnliches. Es ist aber wichtig, dass man sich das immer wieder klar macht, wenn man das hört. Noch kurz etwas zum Aufbau des Buches von Beata Lippmann. Die einzelnen Interviews sind verschiedenen Kapiteln zugeordnet. Leben in der Stadt, in Crossroads und im Busch von Nyanga, Landleben, ein langsamer Tod, Frauen in den Gewerkschaften, Frauen in der Politik und so weiter. Der einzelnen Kapitel hat sie jeweils Erläuterungen zur Situation vorangestellt, um das Verständnis des Textes zu ermöglichen. Wir werden auch daraus zitieren. Leben in der Stadt. Adeline Bolosi. Frau Bolosi ist 39 Jahre alt. Sie arbeitet als Büroangestellte in Johannesburg und wohnt in Soweto. Ihre Kinder, ein Sohn von 18 und eine Tochter von 13 Jahren, gehen noch zur Schule.
Mr. Mohaka und ich haben 1960 geheiratet. Eine Lobola-Trauung. Ich bin in Soweto aufgewachsen, deshalb habe ich das Recht, hier zu leben. Ich gehöre in die Sektion 10. Solange ich keine andere Nationalität annehme, kann man mich nicht vertreiben. Ich bin gläubige Christin, aber trotzdem habe ich nach dem Stammesritus geheiratet, wegen der Nationalitätenfrage. Mr. Mohaka ist Soto. Wenn ich seine Nationalität angenommen hätte, vielleicht hätte ich sofort wegziehen müssen. Also für meine Eltern war das ganz schlimm, dass ich nicht anständig geheiratet habe, wie es sich für einen Christenmenschen gehört. Aber bis heute haben wir das nicht gemacht. Heute ist das sogar noch wichtiger als 1960. Er hat einen Fremdenpass, wie jemand aus der Transkei oder aus Popo-Tatswana. Aber ich will immer noch, dass meine Kinder Südafrikaner sind. Also nach all den Jahren ist es immer noch so, wenn ich ihn standesamtlich heirate, meine Eltern hätten das nach wie vor gern und er inzwischen auch, dann bekomme ich auch einen Fremdenpass. Ich könnte dann kein eigenes Haus haben, aber das will ich. Ich möchte nicht in Lesotho leben. Ich will in Südafrika bleiben. Wir sind jetzt 21 Jahre verheiratet, aber wir haben noch kein gemeinsames Haus. Nicht einmal ich habe ein eigenes Haus. Ich bin auf der Warteliste, aber es gibt keinen Wohnraum. Ich müsste kaufen. Seit 1971 stehe ich auf dieser Warteliste, zusammen mit 33.000 anderen. Ich lasse mir jetzt meine Einlage auszahlen, damit ich etwas kaufen kann. Dabei darf ich nur pachten. Herrje, ich habe gespart für dieses Haus. Und eins verstehe ich nicht. Obwohl der Pachtvertrag über 99 Jahre geht, haben die Kinder kein Anrecht auf das Haus. Wenn ich sterbe, nimmt man uns das Haus wieder weg und die Kinder müssen es nochmal kaufen. Alles, was ich abzahle, ist für sie verloren. Sie müssen von vorn anfangen, um das Haus zu kaufen. Ich lege jede Woche 50 Rand auf die hohe Kante, weil ich einfach mein eigenes Haus haben will. Ich wohne immer noch bei meinen Eltern, in einem Haus mit 4 Zimmern. Und wir sind jetzt 18 Personen. Mr. Mohaka und ich haben 2 Kinder. Meine Schwester, sie ist nicht verheiratet, hat 4 Kinder. Und meine andere Schwester, die ist verheiratet, hat auch 4 Kinder. Auch sie steht auf der Warteliste für ein Haus. Mein Bruder ist geschieden. Er hat 3 Kinder. Und dann noch 2 Kinder meiner Mutter, die beide auch 2 Kinder haben. Sie schlafen zum Teil in der Küche. Meine Schwester mit ihren 4 Kindern und die 3 Kinder meines Bruders schlafen in der Küche auf dem Fußboden. Die älteren Jungen und mein Bruder schlafen im Esszimmer. Im kleinen Schlafraum schlafe ich, zusammen mit meinen Schwestern und ihren Kindern. Mein Vater und die 3 Kinder haben ihr eigenes Schlafzimmer. Mein Mann und ich leben eigentlich nicht zusammen. Er übernachtet auf dem Bergwerksgelände, wo er auch angestellt ist. Aber für uns ist dort kein Platz. Wenn ich ihn sehen will oder wenn wir miteinander schlafen wollen, dann muss ich hinfahren und mit ihm besprechen, wie wir einen Raum kriegen können, außerhalb des Firmengeländes in der Nähe. Das machen wir nur alle 2 oder 3 Monate, weil das keiner gern sieht. Keiner von den Leuten, die wir nach einem Zimmer fragen. Wir haben gar keine Lust, es öfter zu versuchen. Das ist peinlich. Manchmal haben wir etwas zu bereden, aber weil wir die anderen stören, können wir unsere Sachen nicht diskutieren. Auch wenn wir uns vielleicht anschreien wollen oder sowas. Es geht nicht. Wir müssen rausgehen und draußen über unsere Geheimnisse sprechen. Alle 2 oder 3 Monate kommt er mal ins Haus meiner Eltern. Dann können wir rumlaufen und nachfragen, ob wir irgendwo schlafen können. Ich fahre auch zum Bergwerk. Zuletzt war ich da, als unser Kind krank war. Das Kind, das in Lesotho zur Schule geht. Ich bin hingefahren, um etwas zu besprechen. Miteinander schlafen konnten wir nicht. In dem Haus, wo er wohnt, waren alle Kinder daheim, weil Schulferien waren. Wir haben uns nicht geliebt. Wir haben getrennt geschlafen und dann ist er wieder zu seiner Arbeitsstelle zurück. So ist mein ganzes Eheleben gewesen. In all den 21 Jahren haben wir nie zusammengelebt. Wenn ich mein Haus kaufen kann und er arbeitet immer noch im Bergwerk, er arbeitet nämlich gerne im Bergwerk, dann kann er wenigstens einmal in der Woche oder alle 14 Tage von der Grube auf Besuch kommen.
Mavis Tatlane. Mrs. Tatlane lebt in der Siedlung Alexandra bei Johannesburg. Sie ist eine vielbeschäftigte Frau. Damit sie sich besser um ihre beiden Geschäfte kümmern kann, hat sie sogar ein Auto. Ihre Wohnung ist relativ gut ausgestattet, obwohl es auch bei ihr, wie in der ganzen Siedlung, kein fließendes Wasser und keine Elektrizität gibt. Sie benutzt den Wasserhahn im Hof, gemeinsam mit drei anderen Familien. Seit 1912 leben Afrikaner und Farbige in Alex und hatten dort Grundbesitz. Deshalb war früher niemand daran interessiert, in die entfernten Wohngebiete wie Meadowlands und Tembisa umzuziehen. Obwohl in Alexandra die Straßen dreckig und ungeteert sind, rechts und links von tiefen Abflussgräben gesäumt und Eimer für das Abwasser die Kanalisation ersetzen. In den 60er und 70er Jahren ging die Regierung sehr hart gegen die Gemeinde vor. Das führte dazu, dass die Hälfte der Einwohner Alexandra verließ. Die 50.000, die dort jetzt noch leben, haben kein Grundbesitzrecht mehr. Man hat sie verschaukelt mit Gesetzen und mit billigen Tricks. Die Abfindungen waren sehr gering. Von Alexandra sind es 9 Meilen bis ins Stadtzentrum von Johannesburg, wo die meisten arbeiten. 1957 sind Tausende diese 9 Meilen hin und 9 Meilen zurück zu Fuß gelaufen, 10 Wochen lang, weil das Fahrgeld für den Bus um einen Penny teurer geworden war und sie sich das nicht leisten konnten. Sie gingen morgens um 4 los und kamen am späten Abend heim. Aber sie setzten sich durch. Der Busboykott und der erfolgreiche Kampf gegen das Abreißen von Häusern in den 70er Jahren hat eine Tradition des gemeinsamen Handelns gestiftet. Das Verbindungskomitee von Alexandra ist heute noch die wichtigste Instanz, wenn es um gemeinsame Aktionen geht. Mrs. Tatlane erzählte mir auch, dass sie 2 ihrer Kinder seit 1976 nicht mehr gesehen hat.
1976 gingen 3 von meinen Kindern in Soweto auf die höhere Schule. 2 waren schon im letzten Schuljahr, kurz vor dem Abschluss. Aber dann kam das große Durcheinander und sie konnten nicht auf der Schule bleiben. Mein Junge war sehr engagiert. politisch aktiv. Das Mädchen auch. Aber jedenfalls nicht so stark wie ihr. Wir Eltern hatten schlaflose Nächte. Die Polizei kam um 8 Uhr oder um 10, um 12 oder auch um 3 Uhr früh. Alles nur, weil sie meinen Sohn suchten. Da kamen 12 Weiße und 2 Schwarze, bloß um nach einem Kind zu suchen. Sie stellten jedes Mal das ganze Haus auf den Kopf, schauten unter das Bett und sogar in den Kühlschrank. Alle wachten auf. Es war einfach furchtbar. Sie haben so viele Kinder verhaftet, aber meine waren nicht dabei. Der Junge wurde gesucht, aber er entzog sich immer der Festnahme und irgendwann war er ganz verschwunden. Das wurde uns erst klar, als wir zum Verhör auf die Polizeistation vorgeladen wurden. Die wussten schon, dass er sich aus dem Staub gemacht hatte. Von uns wollten sie erfahren, ob wir Verwandte in den Protektoraten, in Simbabwe oder sonst wo hätten. Ich sagte, dort hätte ich keine Verwandten. Und daraufhin verlangten sie, dass ich mich bei ihnen melde, sobald ich eine Nachricht von meinem Sohn bekomme. Aber ich bin schließlich seine Mutter. Deshalb sagte ich, das gilt auch für euch. Wenn ihr herausbekommen habt, wo er ist, dann lasst es mich gefälligst wissen. Ein Freund sagte mir dann irgendwann, dass die beiden geflohen seien. Erst nach mehr als 6 Monaten haben wir erfahren, wo sie sich aufhielten. Wir waren erleichtert. Wenn sie hier geblieben wären, hätten wir sie vielleicht schon längst begraben müssen. Es bricht mir das Herz, aber es ist wohl besser so. Das ist schon schlimm, wenn man seine Kinder verliert. Immer wenn ich den Tisch decke, merke ich, dass 2 Teller weniger da sind. Am Anfang, als sie weg waren, habe ich immer ihren Lieblingskuchen gebacken, so als ob. Mein Sohn mochte Bananenbrot so gerne. Er bekam immer das größte Stück. Aber jetzt mache ich das nicht mehr. Es geht einfach nicht. Ich habe bloß noch die Hoffnung, dass ich ihn irgendwann, irgendwo noch einmal wiedersehen kann. Was wir brauchen, ist eine andere Schulausbildung. Eine, die allen nützt und nicht bloß auf das Leben zugeschnitten ist, das die Schwarzen heutzutage führen müssen. Die Kinder haben sich damals gewehrt. Und wir mussten anschließend feststellen, dass sich nichts geändert hatte. Es gab ein paar neue Bezeichnungen. Aber die Ausbildung ist immer noch wie in der alten Bantu-Schule. Und die ist jedenfalls nach wie vor schlecht. Selbst die Erwachsenen, die Lehrer, die sich weiterbilden wollen, haben kaum Chancen. Wir hoffen immer wieder, dass sich etwas ändert. Aber wir werden immer wieder enttäuscht. Man macht uns Versprechungen. Und dann geschieht genau das Gegenteil. Wir dachten, unter dem neuen Premierminister wird sich unsere Situation vielleicht etwas verbessern. Aber jetzt sind wir wieder genau da, wo wir vorher waren. Natürlich ist alles irgendwie im Fluss. Manchmal hat man das Gefühl, jetzt wird es besser. Aber kaum lässt man sich darauf ein, schon wendet sich alles wieder zum Schlechten. Ich glaube, für die Gegenseite ist das sehr praktisch, so zu tun, als ob wir geistig unterlegen sind. So halten sie uns in Schach. Sie wissen genau, dass es uns bitter ernst ist mit der Forderung nach einem besseren Leben. Aber wenn wir keine anständigen Schulen haben, dann kann man auch weiterhin behaupten, wir seien geistig minder bemittelt. Und auf diese Weise sollen wir daran gehindert werden, endlich unsere Rechte zu erkämpfen. So betrachtet ist es doch völlig klar, weshalb es zu den Aufständen in Soweto kam. Dann tun sie auch noch so, als ob wir in den Stadtgebieten nur ein befristetes Aufenthaltsrecht hätten. Sie wollen alle Anstrengungen und Bemühungen um eine Verbesserung der Situation im Griff behalten. Sie sollten endlich begreifen, dass wir uns nicht vertreiben lassen. Thank you.
Carol Molove. Carol Molove arbeitet als Putzfrau in Johannesburg, in einem Krankenhaus für weiße Patienten. Sie verdient 20 Rand in der Woche, eine 50-Stunden-Woche. Sie lebt getrennt von ihrem Ehemann, deshalb wohnt sie seit 4 Jahren in einem Frauenwohnheim in der schwarzen Siedlung Alexandra.
Wir wohnen zu viert in einem Zimmer. Meine Kinder kann ich nicht bei mir haben. Das wäre schön, wenn unsere Kinder hier bei uns wohnen könnten. Sie dürfen uns nicht mal besuchen. Wenn sie hier kommen, müssen sie draußen vor dem Tor warten, bis wir herauskommen. Für mich als Frau ist das eine schlimme Sache. Ich habe eine Wohnung hier, aber wenn meine Kinder kommen, müssen sie draußen bleiben. Ich habe 6 Kinder. Das älteste ist 21. Die anderen sind 18, 16, 10 und 8 und das jüngste ist 10 Monate alt. Was soll ich machen? Niemand kann mich ernähren. Also muss ich die Kinder allein lassen, sobald sie 3 Monate alt sind. Dann gehe ich wieder hierher zurück, zu meinem Job. Ich arbeite für sie, damit ich alles kaufen kann, was sie brauchen, damit ich das Schulgeld bezahlen kann. Also ich darf mir einfach keine Wohnung für mich und die Kinder suchen, weil ich keinen Mann habe, der mir ein Haus mieten kann. Wenn ich keinen Mann habe, dann bleibe ich da, wo ich jetzt bin, solange ich lebe.
Lea Tutu. Lea Tutu hat die Vereinigung südafrikanischer Hausangestellter SADWA mitbegründet. Eine Gewerkschaft, die 1981 in Johannesburg entstand. Die Hausangestellten haben die schlimmsten Arbeitsbedingungen zu erdulden. Extrem lange Arbeitszeiten und niedrige Löhne. SADWA kämpft für einen Mindestlohn von 100 Rand im Monat. Die Mehrzahl der Männer und Frauen verdient nicht einmal halb so viel. Die weißen Arbeitgeber erwarten von ihren Hausangestellten, dass sie morgens um 7 in der Küche erscheinen. Man gewährt ihnen 1 bis 2 Stunden Pause im Verlauf des Tages, aber die Arbeitszeit endet erst dann, wenn spätabends sämtliche Teller und Tassen gespült und abgetrocknet sind. In den meisten Gegenden Südafrikas gilt das als völlig normal. Nur in der Kapprovinz ist die Arbeitszeit vielleicht etwas kürzer, aber dort leben die Frauen, die solche Arbeiten in der Regel verrichten, meist nicht im Haus ihrer Dienstherren. Also nehmen sie stundenlange Fahrzeiten in Kauf, denn sie sind natürlich in anderen, weniger komfortablen Rassengebieten zu Hause. Nur 20% der schwarzen Frauen finden überhaupt eine Arbeit, zumeist in der Landwirtschaft oder als Hausangestellte. Sie zu erreichen und in einer starken Gewerkschaft zu organisieren, ist daher kaum möglich. Die Tätigkeit in diesen Bereichen gilt überwiegend als ungelernte Arbeit, für die leicht Ersatz zu finden ist. Auch das spricht gegen ein solidarisches Handeln der Beschäftigten. Die SADWA hat bereits in Tausenden von Einzelfällen die Sache ihrer Mitglieder vertreten. Man hofft, die Gewerkschaftsarbeit auf alle wichtigen Industrieregionen Südafrikas ausdehnen zu können. Nur eine kleine Zahl von Arbeitgebern war bislang bereit, ein Konzept zur Alterssicherung zu akzeptieren, das den Angestellten helfen soll, in den Ruhestand zu gehen. Die Mehrheit derjenigen, die mit ihrer Arbeit anderen den Haushalt besorgen, wird weiterhin 60 Stunden in der Woche ableisten. Und wenn sie die Kraft verlässt, gehen sie zurück aufs Land, zurück in die Armut.
Es gibt keinen Arbeitgeberverband. Das wäre uns eigentlich lieber. Wir können eben nur mit einzelnen Arbeitgebern verhandeln. Es ist natürlich nicht so einfach, Hausangestellte zu organisieren. Sie stehen in einem persönlichen Arbeitsverhältnis und ihre Arbeitsbedingungen sind sehr unterschiedlich. Das geht von ganz akzeptablen Situationen bis zu wirklich sehr, sehr schlimmen Umständen. Alles hängt eben davon ab, wie gutwillig der jeweilige Dienstherr ist. Also ich würde sagen, akzeptabel ist es, wenn jemand morgens um 6:30 anfängt, eine Frühstückspause macht, im Laufe des Tages 2 Stunden frei hat und dann, sagen wir um 6 Uhr abends, noch beim Abendessen hilft und dafür ungefähr 90 Rand im Monat bekommt. Das wären nach meiner Meinung anständige Arbeitsbedingungen. Aber es gibt auch ganz andere Beispiele. Manche Frauen fangen um 7 an, müssen den ganzen Tag über arbeiten, mit höchstens 1 Stunde Pause. Und abends um 7 stehen sie immer noch in der Küche und warten darauf, dass die Herrschaft mit dem Essen fertig wird, damit sie das Geschirr abwaschen und endlich auf ihr Zimmer gehen können. Und dafür gibt es vielleicht nur 45 Rand.
Die weißen Familien erwarten von einer Hausangestellten perfekte Bedienung in jeder Hinsicht. Undenkbar etwa, dass sie am Nachmittag weggehen und das Geschirr bis zum nächsten Morgen stehen lassen könnte. Für die Dame des Hauses ist es wichtig, dass das Hausmädchen lange arbeitet, die Arbeit ganz allein und genau nach Anweisung verrichtet. Das stärkt die Autorität und das beruhigende Gefühl, alles im Griff zu haben. Die Frau kann einer Dienstangestellten auf eine sehr enge und präzise Art das Leben zur Hölle machen. In der Regel vermeiden die weißen Frauen ganz bewusst jedes engere Verhältnis, selbst zu langjährigen Angestellten.
Es spielt keine Rolle, wie lange jemand schon für eine Familie arbeitet. Ich kenne Fälle, wo die Arbeitsbedingungen ganz gut sind und die Frau arbeitet erst seit 3 Jahren dort. Und im Gegenbeispiel sind es vielleicht schon 15 Jahre. Und die Frau hat eigentlich schon viel mehr Erfahrung in der Hausarbeit. Viele Frauen sind wegen dieser Arbeit praktisch gezwungen, ihre eigene Familie zu vernachlässigen. Sie sehen die Kinder einmal im Jahr. Die Großmutter kümmert sich um sie. Die Frauen werden zu Geldverdienern, genau wie die Männer, zu Arbeitsemigranten. Ja, sie sind Gastarbeiter. Die Regierung fördert diese Art von Ausbeutung der Frauen ganz bewusst. Und natürlich machen es die weißen Familien in jedem einzelnen Fall genauso. Letztlich hat doch die Regierung damit angefangen. Sie hat die Sonderbedingungen für die Arbeitsverträge geschaffen, indem sie festgelegt hat, Mrs. Tutu, Sie dürfen nur so lange in Johannesburg bleiben, wenn Sie eine Anstellung bei Mrs. Claude haben. Natürlich tut dann Mrs. Claude das Übrige, um dieses Ausbeutungsangebot zu nutzen. Sie fordert völlig unsinnige Arbeitszeiten von mir. Das ist dann nicht mehr Sache der Regierung. Dass ich nur in Johannesburg bleiben darf, wenn ich bei der Familie so und so angestellt bin, das ist normal. Vielen Hausangestellten geht es so. Wenn sie ihre Anstellung verlieren, schickt man sie heim aufs Land und das bekommen sie von ihren Arbeitgebern täglich zu hören. Wenn du jetzt nicht das und das machst, dann bist du gleich weg hier. Und kannst irgendwo in der Transkei oder in Bobo-Tazwana verhungern oder sonst was. Es macht ihnen Spaß, die Hausangestellten auf diese Weise an die Kandare zu nehmen.
Im Verlauf der letzten 10 Jahre ist die Gewerkschaft der Hausangestellten auf über 1000 Mitglieder angewachsen. Auch die Mutter von Mrs. Tutu war Hausangestellte. Sie fuhr morgens früh zur Arbeit und kam spät abends zurück. Die Familie musste in Krügersdorp bleiben. Aber wenigstens sah man sich täglich und an den Wochenenden war sie zu Hause. Damals waren die Angestellten noch nicht an einen bestimmten Arbeitgeber gebunden und konnten sich etwas freier bewegen. Mrs. Tutu selbst hat ebenfalls in Haushalten gearbeitet, bevor sie ihre Tätigkeit für die Sattva aufnahm.
Ich weiß genau Bescheid über diese Arbeit. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn eine erwachsene Frau so an eine andere Frau gebunden ist, ihr auf Gnade und Ungnade ausgeliefert ist. Jeder hat seine Schwächen, die einen mehr und die anderen weniger. Aber nehmen wir an, ich habe gerade ganz schlechte Laune. Und dann ist da eine Person, die weiß, sie kann nur in Johannesburg bleiben und für ihre Kinder arbeiten, wenn sie bei mir bleibt. Mit dieser Person kann ich doch machen, was ich will. Was für eine schreckliche Situation. Die Hausangestellten möchten allesamt nicht länger gezwungen sein, am Arbeitsort zu wohnen. Jede normale Frau will schließlich mit ihrer Familie zusammen sein. Manche Arbeitgeber haben nichts dagegen, dass die Kinder an den Feiertagen herkommen, obwohl das ein Verstoß gegen das Gesetz ist. In der Gegend von Johannesburg sieht man zum Beispiel um die Weihnachtszeit viele schwarze Kinder. Sie kommen vom Land und wohnen bei ihren Müttern im Hinterzimmer. Natürlich ist das kein schöner Aufenthalt, aber wenigstens können sie zusammen sein. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Es sieht nicht so aus, als ob sich an diesen Wohnverhältnissen der Hausangestellten in der nächsten Zeit etwas ändern kann. Einfach wegen der Wohnungsknappheit. Ich glaube, das Beste für die Kinder wäre eine Kombination aus Kindertagesstätte und Schulwohnheim. Eine richtige Internatsschule mit vielen guten Lehrern. Die Eltern könnten ihre Kinder dort besuchen. Das wäre viel besser als dieses Leben bei der Großmutter, irgendwo weit weg auf dem Land, wo oft nicht einmal das Geld rechtzeitig eintrifft, weil die Post so schlecht arbeitet. Man weiß ja gar nicht, wie oft die Kinder etwas zu essen bekommen. Freiwillig arbeitet niemand als Hausangestellte. Viele nehmen diese Arbeit nur an, weil sie nichts anderes kriegen können. 9 Millionen schwarze Frauen haben gar keine Arbeit. Sie wissen ja, wie es um unsere Bildungschancen bestellt ist. Tausende von Frauen haben gar keine andere Wahl. Wenn sie irgendwie Geld verdienen müssen, dann bleibt nur die Hausarbeit. Sie würden bestimmt lieber zu Hause bleiben und sich um ihre Kinder kümmern. Wer schrubbt schon gerne anderen Leuten die Küche, statt die eigene sauber zu machen? Aber die Kinder müssen zu essen haben.
In Crossroads und im Busch von Nyanga. Crossroads ist eine illegale Squatter-Siedlung in der Nähe von Kapstadt. Mit ihren Hütten aus Pappe und Säcken und Plastik sieht sie nach außen hin fast ebenso ärmlich und provisorisch aus wie die Lager, die 1981 in aller Hast von jenen 2000 Nyangas errichtet wurden, die damals den schrecklich nassen und stürmischen Winter im Busch überleben mussten. Und dieses Lager wurde immer und immer wieder zerstört. Ein brutaler Polizeieinsatz folgte dem anderen. Es waren, damals wie heute, die gleichen Umstände, die die Menschen in diesen Siedlungen in die verzweifelte und unsichere Existenz am äußeren Stadtrand trieben. Der Hunger und die furchtbare Not, die in ihren angestammten Siedlungsgebieten auf dem Land herrschte, brachte sie dazu, sich auf den Marsch ans Kap zu begeben. Rechtliche Hindernisse waren demgegenüber bedeutungslos. Außerdem halfen ihnen die weltweite Berichterstattung über ihren Kampf um den Verbleib am einzigen Ort, wo sie hoffen durften, irgendeine Arbeit zu finden und vielleicht ein bisschen Geld an die genauso verzweifelten Familien in der Transkei oder Ziskei schicken zu können und wo außerdem die Möglichkeit für ein Zusammenleben von Ehepartnern oder Lebensgefährten bestand. Regina Ntongana. Mrs. Regina Ntongana hatte seit vielen Jahren großen Anteil an den Aktivitäten der schwarzen Gemeinschaft in Kapstadt. Sie hat sich vor allem um den Kampf der Squatters für die minimale Absicherung ihrer Wohn- und Lebenssituation verdient gemacht. Ende der 70er Jahre spielte sie eine führende Rolle im Komitee der Frauen, das, weit mehr als das entsprechende Männerkomitee, die Diskussion und die täglichen Entscheidungen bestimmte, als es darum ging, die Zerstörung des Lagers in Crossroads zu verhindern. Sie war zeitweilig Vorsitzende dieses Komitees und maßgeblich an den Verhandlungen mit der Regierung beteiligt. Mrs. Ntongana wohnt noch immer in derselben Notunterkunft, ohne Wasser- oder Stromanschluss, ohne Kanalisation. Ringsumher tiefer Schlamm und Pfützen, die sich in der Regenzeit in wahre Teiche verwandeln. Man hat ihr eines der Häuser angeboten, die von den Behörden in New Crossroads errichtet worden sind. Aber sie wollte dort nicht hinziehen. Die Mieten sind hoch, in der Schule von New Crossroads ist das Mitspracherecht der Eltern begrenzt, stattdessen haben die Behörden einen spürbaren Einfluss und überhaupt fehlt dort das Gefühl der Zusammengehörigkeit.
Ich zog 1959 nach Kapstadt, weil meine Großmutter gestorben war, bei der ich zuvor gelebt hatte. Damals lief gerade die große Auseinandersetzung um die Passierscheinpflicht für Frauen. Ich war noch sehr jung und hatte keine Ahnung. So etwas wie Streik gab es bei uns im Hinterland überhaupt nicht. Meine Mutter engagierte sich hier in der Gewerkschaft. Als ich herkam, hielten die Gewerkschaftsfrauen ständig Versammlungen ab, auf denen diese Fragen diskutiert wurden. Für mich war das sehr schwierig. Ich wusste einfach nicht Bescheid. Ich hörte mir das alles an und manchmal ging ich auch zu einer Versammlung oder ich fragte meine Mutter: Was ist hier los? Weshalb wollt ihr euch mit der Regierung anlegen? Meine Mutter nahm sich dann die Zeit und versuchte, mir alles zu erklären. Mir kam es immer so vor, als sei mein Vater genauso stark wie sie. Aber er selbst war der Meinung, dass die Frauen mehr Kraft besitzen. Beide waren natürlich sehr starke Persönlichkeiten. Er pflegte zu sagen: Die Frauen sind hartnäckig. Was sie sich in den Kopf gesetzt haben, das machen sie auch. Damals in Nyanga kam mir das auch so vor. Ich erinnere mich an eine große Razzia, die von den Behörden durchgeführt wurde. Da wurden die Männer zusammengeschlagen, aber die Frauen schrien und beschimpften die Polizei, ohne dass ihnen etwas geschah. Sie hackten sich unter und gingen geschlossen vorwärts. Und dabei sangen sie Freiheitslieder. Ich habe 1964 geheiratet. Ich lebte bei der Familie meines Mannes in Nyanga und damals musste man sich als Mieter anmelden, wenn man bei anderen Leuten einzog. Irgendwie war das gesetzlich vorgeschrieben. Wir gingen also aufs Amt und dort erklärten sie mir, mein Mann habe kein Aufenthaltsrecht, weil er noch nicht 10 Jahre in der gleichen Stellung beschäftigt sei. Er arbeitete damals am Parkgate in der Strand Street, aber erst seit 4 Jahren. Also, Ich durfte nicht bleiben, obwohl ich sogar in Kapstadt geboren bin. Ich ging zurück in die Transkei zur Familie meines Mannes. Es war eine harte und traurige Zeit.